Die Radio Wissen. Update.
Es geht nicht nur um die Ukraine. Das sagt Bundeskanzlerin Merkel und warnt davor, dass Russland noch mehr Einfluss am Rand der EU will.
Und das geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht um Moldawien, es geht um Georgien, es geht, wenn es so weitergeht, kann man fragen, muss man bei Serbien fragen, muss man bei den Westbalkanstaaten fragen. Das ist jedenfalls nicht vereinbar mit unseren Werten.
Merkel kritisiert den Kurs von Russlands Präsident Wladimir Putin. Und zwar schärfer als bisher. Und auch Putin findet klare Worte zum Ukraine-Konflikt. Unser Top-Thema im Update hier bei die Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Das Vier-Augen-Gespräch von Angela Merkel und Wladimir Putin vom Wochenende hat keine Annäherung gebracht. Die Kanzlerin hat Russlands Verhalten kurz danach noch einmal besonders scharf verurteilt. In einer Rede in Sydney warf sie Russland vor, das Völkerrecht mit Füßen getreten zu haben bei der Übernahme der Halbinsel Krim.
Das stellt nach den Schrecken zweier Weltkriege und dem Ende des Kalten Krieges die europäische Friedensordnung insgesamt in Frage.
Die Angliederung der Krim an Russland war auch Thema in einem ARD-Interview mit Putin. Der russische Präsident war da überraschend deutlich.
Ja, und ich versuche es nicht zu vertuschen. Das ist eine Tatsache. Und wir wollten sie nie vertuschen. Unsere Streitkräfte, sagen wir es offen, haben die ukrainischen Streitkräfte blockiert, die auf der Krim stationiert waren.
Aus Putins Sicht war das kein Bruch des Völkerrechts. Er kritisierte außerdem die Wirtschaftsstrafen gegen sein Land. Die Sanktionen hält Bundeskanzlerin Merkel wiederum für richtig.
Wir sind jetzt aufgefordert, auch eigene Nachteile in Kauf zu nehmen durch die Sanktionen. Aber ich glaube, die Wirtschaftskraft ist schon eine Stärke der westlichen Staaten. Und deshalb sollten wir sie an dieser Stelle einsetzen.
Über die Strafen gegen Russland haben heute auch die Außenminister der Europäischen Union gesprochen, bei ihrem Treffen in Brüssel. Von da berichtet Karin Bentsch.
Bundesaußenminister Steinmeier sagte in Brüssel, Ziel der EU-Politik müsse es sein, eine erneute Spirale der Gewalt in der Ukraine zu verhindern. Eine Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland ist deshalb nicht geplant. Stattdessen haben sich die EU-Außenminister darauf geeinigt, weitere Separatisten in der Ostukraine zu bestrafen. Auf der EU-Sanktionsliste mit Einreiseverboten und Kontosperrungen stehen bislang 119 Ukrainer und Russen sowie 23 Unternehmen und Organisationen.
Streit gibt es im Moment vor allem zwischen Russland und dem EU-Land Polen. Und der hat sich heute noch einmal zugespitzt. Russland hat mehrere polnische Diplomaten ausgewiesen, als Reaktion auf eine ähnliche Maßnahme der polnischen Regierung. Das Außenministerium in Moskau sagt, dass die polnischen Diplomaten gegen ihren Status verstoßen haben. In der Regel ist das eine Umschreibung für Spionagevorwürfe. Im Osten der Ukraine war heute wieder nichts zu spüren von einer Feuerpause. Am Flughafen von Donetsk haben sich Regierungssoldaten und prorussische Separatisten beschossen. Dabei soll es mehrere Tote gegeben haben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Merkels Warnungen werden auch im Netz kommentiert. Auf Spiegel Online schreibt Hubert Rudnick 1, der Machtkampf geht also weiter. Im Grunde nichts Neues, denn EU-Politiker hatten es ja schon angekündigt, dass sie auch in Moldawien und Georgien Fuß fassen wollen. Und der Herr Putin wird erneut seine Leute mobilisieren, um seinen Einfluss nicht zu verlieren. Hat die Welt denn nichts dazugelernt? Und Takapuna meint, Serbien und Russland hatten schon immer eine lange und enge Freundschaft. Putins Russland fände dort viele willige Unterstützer des neuen russischen Faschismus und Autokratismus. Dann wird es auch nicht lange dauern, bis die Lunte im Kosovo angezündet wird. Damit würde Russland, ohne dass es offiziell wäre, einen zufälligen Mehrfrontenkonflikt auslösen. Hanac fragt, ist das nicht völlig legitim, mit seinen Nachbarstaaten gute Beziehungen zu pflegen? Die EU tut das auch und das ist auch wichtig. Nein, die EU möchte natürlich nicht wirtschaftsschwächere Länder für sich vereinnahmen. Vergessene Liebe fragt auf taz.de, wieso kann die westliche Wertegemeinschaft, die da obendrein in großer ökonomischer Krise sitzt, nicht erkennen, dass der Clinch mit Russland nichts weiter als eine Karambolage verschiedener Rechtsauffassungen ist, die beide im Recht sind.
Was sonst noch wichtig war?
Rumänien bekommt einen neuen Präsidenten. Der Überraschungssieger heißt Klaus Johannis. Der konservative Politiker hat deutsche Wurzeln und war bis jetzt Bürgermeister der Stadt Sibiu. Verlierer der Stichwahl war Ministerpräsident Viktor Ponta. Dem Sozialdemokraten wurde unter anderem vorgeworfen, Rumänen im Ausland die Teilnahme an der Wahl erschwert zu haben. Das war im Wahlkampf ein großes Thema und wohl ein Grund dafür, dass Johannis gewonnen hat. Der Wahlsieger ließ sich von seinen Anhängern feiern.
Este Es ist ein besonderer Tag. 25 Jahre nach der rumänischen Revolution sind die Menschen auf die Straße gegangen, um für ihr Wahlrecht zu kämpfen. Der Einsatz, um den es heute ging, ist das Wahlrecht selber. Das ist unerhört.
Johannes hat versprochen, vor allem die Korruption in Rumänien zu bekämpfen. Außerdem will er als neuer Präsident die Unabhängigkeit der Gerichte stärken. In dem neuen Propagandavideo der Terrorgruppe Islamischer Staat waren offenbar auch Extremisten aus Europa zu sehen. Nach Angaben des französischen Innenministeriums ist ein 22-jähriger Franzose erkannt worden. Er hatte Frankreich verlassen, um nach Syrien zu reisen. Auch ein Brite soll an den Taten beteiligt gewesen sein. Das IS-Video zeigt die Hinrichtung von mindestens 14 syrischen Soldaten, außerdem den abgetrennten Kopf des amerikanischen Entwicklungshelfers Peter Kasich. Die US-Regierung hat den Mord an Kasich bestätigt. Der IS soll in den vergangenen Monaten fast 1.500 Menschen hingerichtet haben. Für die Bekämpfung von Ebola in Afrika wird jede Menge Geld gebraucht. Deutsche Musiker wollen mithelfen, möglichst viel zusammenzubekommen. Sie beteiligen sich an der Neuauflage des Charity-Songs Do They Know It's Christmas. In Berlin wird seit dem Vormittag eine deutsche Version des Klassikers aufgenommen. Organisiert wird das Ganze von Campino, dem Sänger der Toten Hosen.
Ob ihr das Lied mögt oder nicht, wir hoffen sehr, dass ihr es mögt. Aber selbst wenn ihr es nicht so gut finden solltet, kauft diese Scheibe, denn mit diesem Geld spendet ihr direkt für die Helfer vor Ort. Die Organisationen, die da beteiligt sind, sind absolut integer und ihr macht keinen Fehler. Also frohes Fest jetzt schon.
Neben Campino sind zum Beispiel Materia, Udo Lindenberg, Peter Fox, Max Herre und Jan Delay dabei. In London wurde auch schon eine englische Neufassung von Do They Know It's Christmas aufgenommen.
Was noch wichtig wird.
Die Ukraine-Krise beschäftigt auch morgen den deutschen Außenminister. Frank-Walter Steinmeier fliegt nach Moskau und nach Kiew. Da will er noch einmal klar machen, dass der Konflikt militärisch nicht zu lösen ist. Bei der Bahn soll wieder geredet statt gestreikt werden. Vertreter des Unternehmens treffen sich morgen mit den Chefs der Gewerkschaften EVG und GDL, um gemeinsame Tarifverhandlungen auf den Weg zu bringen. Vor Gericht geht es morgen um Noten, und zwar um die in Arbeitszeugnissen. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entscheidet über die Klage einer Arzthelferin. Ihr Ex-Arbeitgeber hatte in ihr Zeugnis geschrieben, dass sie ihre Aufgaben zur vollen Zufriedenheit erledigt habe. Das entspricht der Note 3. Die Klägerin findet, dass sie eine 2 verdient hätte. Generell geht es um die Frage, ab wann eine Note als durchschnittlich gilt. Denn bei einer unterdurchschnittlichen Benotung müssen Arbeitnehmer vor Gericht keine konkreten Beweise dafür vorlegen, dass sie eine bessere Note verdient hätten. Eine Studie hatte ergeben, dass fast 90% der Arbeitnehmer in ihren Zeugnissen die Noten 1 oder 2 bekommen.
Und sonst in der Welt?
Eigentlich könnte man meinen, diese Zeiten sind vorbei, sind sie aber nicht. Weltweit leben fast 36 Millionen Menschen als Sklaven. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der australischen Stiftung Walk Free. Die meisten Sklaven leben demzufolge in Indien, mehr als 14 Millionen. Anteilig auf die Bevölkerung gerechnet ist die Lage in Mauretanien und Usbekistan am schlimmsten. Dort leben 4 von 100 Menschen unter Bedingungen, die die Stiftung als Sklaverei einstuft. Als Sklaven gelten für die Organisation diejenigen, die unbezahlt arbeiten, die Opfer von Menschenhändlern geworden sind, die bei der Arbeit missbraucht werden oder die arbeiten, weil sie Arbeitsvermittlern Geld schulden. Walk Free kritisiert, dass viele Länder von der modernen Sklaverei wirtschaftlich profitieren. In Kolumbien versucht die Regierung, mit den FARC-Rebellen zu verhandeln, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Seit 2 Jahren laufen offiziell Verhandlungen, die wurden jetzt aber von der kolumbianischen Regierung ausgesetzt. Der Grund: gestern sind wieder 3 Menschen entführt worden, darunter ein Armeegeneral. Die Regierung beschuldigt die Rebellen. Das Gebiet, in dem der General verschwunden ist, ist eine Hochburg der FARC-Rebellen. Die kolumbianische Regierung will erst wieder weiter verhandeln, wenn die Entführten freikommen. Mit den Friedensgesprächen sollen die Rebellen entwaffnet werden, sie sollen eigenes Land bekommen und es soll weniger Drogenkriminalität geben. China macht es internationalen Investoren leichter. Seit heute dürfen sie Geld in Unternehmen auf dem chinesischen Festland anlegen. Bislang war die Börse in Shanghai vom Ausland abgeschirmt und ausländische Unternehmen konnten nur Geschäfte mit China machen, wenn die chinesische Regierung ihre Erlaubnis dazu gegeben hatte. Jetzt kooperiert die Börse in Shanghai mit der Hongkonger Börse. Damit können ausländische Investoren diesen Umweg über das wirtschaftlich freiere Hongkong nutzen, um auf chinesischem Festland zu investieren.
Wer die Stille mitteleuropäischer Kirchen gewohnt ist, denkt in diesem Tempel wahrscheinlich schnell an Reizüberflutung. In der indischen Stadt Vrindavan entsteht der höchste Krishna-Tempel der Welt. Mit Aufzug, Aussichtsplattform und 3D-Licht- und Soundshow. Der 70-stöckige Wolkenkratzer soll gut 200 Meter hoch sein. Gebaut wird er von der Hindu-Gemeinschaft ISKCON. Um den Tempel herum soll ein Wald entstehen, wie der, in dem Lord Krishna der Überlieferung zufolge lebte. Der Tempel soll in 5 Jahren fertig sein und knapp 39 Millionen Euro kosten.
Wissensnachrichten.
Für viele ist Küssen eine der schönsten Sachen der Welt. Stundenlang knutschen, wenn man gerade frisch verliebt ist, aber auch später noch, wenn man schon länger zusammen ist. Doch Paare tauschen darüber nicht nur Emotionen aus. Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion, niederländische Mikrobiologen, haben jetzt nochmal bestätigt, wir tauschen dabei auch jede Menge Bakterien aus.
Um genau zu sein, beim Zungenkuss tauschen wir rund 80 Millionen Bakterien aus. Herausgefunden haben die Forscher das bei Untersuchungen mit insgesamt 21 Paaren. Die mussten zum einen angeben, wie oft und wie lang sie sich im Schnitt küssen. Und dann haben die Mikrobiologen noch Proben entnommen, und zwar vom Speichel und von den Schleimhäuten auf der Unterseite der Zunge. Ergebnis: Paare, die sich küssen, haben also eine viel ähnlichere Mundflora als Menschen, die sich nicht küssen. Allerdings spielt dabei auch eine Rolle, wie oft, wie lange und wie intensiv man sich küsst. Und die identischen Bakterien im Speichel haben also Partner, die sich rund 9 Mal am Tag küssen. Und diese 80 Millionen Bakterien kommen auch erst zusammen, wenn man sich rund 10 Sekunden küsst. Also bei so einem ganz kurzen Kuss um Schmatzer, da sind es weniger.
Mhm. Aber ist Küssen denn wirklich der einzige Grund dafür, dass Paare eine ähnliche Mundflora haben?
Na, also die Forscher nennen auch noch andere Gründe, zum Beispiel Ernährung, das Umfeld und so weiter. Das ist irgendwie aber auch ganz logisch, denn wenn man die gleichen Nahrungsmittel isst, kann das natürlich auch die gleichen Bakterien im Mund hervorbringen.
Und was sind das für Bakterien? Müsste ich jetzt vorm Küssen Angst haben?
Nein, eigentlich nicht. Außer wenn man jetzt in der Grippezeit daran denkt, dass es eben Viren gibt. Natürlich gibt es im Mund Bakterien, die zu Entzündungen führen. Und Karies wird ja auch durch Bakterien ausgelöst. Aber die meisten Bakterien, die wir im Mund haben, sind etwas sehr Gutes, was wir unbedingt brauchen. Denn sie schützen unsere Mundflora vor Krankheitserregern. Und außerdem unterstützen Bakterien wichtige Prozesse in unserem Körper, zum Beispiel die Verdauung.
Vor kurzem gab es einen neuen Fall von Vogelgrippe in Mecklenburg-Vorpommern. 30.000 Mastputen wurden vorsorglich getötet. Das Virus H5N8 ist am Wochenende auch in einem Hühnermastbetrieb in den Niederlanden aufgetaucht. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Fall.
Ja, und zwar in einer Entenzuchtfarm in England. Ob es sich um das gleiche Virus wie auf dem Festland handelt, das wird gerade noch geprüft. Für die Tiere ist der Erreger hoch ansteckend. Da reicht es schon, wenn infizierter Kot an der Schuhsohle hängen bleibt und in den nächsten Stall getragen wird.
Ist das Virus denn für Menschen auch so gefährlich?
Laut den Forschern ist bis jetzt noch kein einziger Fall bekannt, in dem H5N8 auf den Menschen übertragen wurde. Bei H5N1 gab es einige 100 Fälle. Davon sind auch etwa die Hälfte gestorben. Man muss aber dazu sagen, das waren vor allem Menschen in Asien, die sehr eng Kontakt zu den Tieren hatten. Dass Mensch und Tier in einem Raum leben, das gibt es in Europa aber eigentlich nicht. Grundsätzlich gilt aber, das Virus, so wie man es im Moment kennt, kann sich beim Menschen nicht so leicht einnisten.
Weiß man, woher das Virus diesmal kommt?
Nach Einschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts ist die Vogelgrippe möglicherweise durch Wildvögel aus Asien eingeschleppt worden. Die haben es vermutlich an Futterstellen an Vögel weitergegeben, die nach Europa geflogen sind.
Und Neuigkeiten gibt's auch vom Kometen Tschuri.
Ja, die Europäische Weltraumagentur ESA hat inzwischen Bilder ausgewertet, die die Sonde Philae gesendet hat, und zwar als sie noch wach war. Demnach ist der Komet mit einer rund 10 cm dicken Staubschicht bedeckt. Die Strukturen sind relativ hart und sehen aus wie Korallenriffe auf dem Meeresboden. Und Philae befindet sich im Moment im Schlafmodus, ja, weil der Akku leer ist.
Beim Küssen werden Millionen Bakterien übertragen. Es gibt einen weiteren Vogelgrippefall in Europa und der Komet Tschuri ist mit Staub bedeckt. Franziska Zecher aus den Wissensnachrichten war das. Vielen Dank.
Wetter.
Im Südwesten und im Westen kann es noch etwas Regen geben, sonst ist es trocken, aber bewölkt. Morgen ist es dann fast überall bewölkt und regnerisch. Sonne gibt es nur ganz im Südwesten und später auch im Norden und Nordwesten von Deutschland. Am wärmsten wird es an der Nordsee und im Breisgau mit maximal 11 Grad. Da, wo es regnet, gibt es maximal 5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.